Ich werde heute Abend Ausführungen machen über die Entstehung der freien evangelischen Gemeinden. Ich bin ja in einer Freikirche aufgewachsen, schon als Kind. Es gab Freikirchen. Und dann wollte ich irgendwann doch mal lesen, wie Freikirchen in unserem Land entstanden sind, wie das geworden ist. Und ich habe keine wissenschaftliche Arbeit gefunden darüber. Hat mich sehr gestört, dass wir als Freikirchler nicht über uns selber nachdenken. Und deshalb habe ich nachher an der Universität Bern meine Dissertation über die Entstehung der Freikirchen in der Schweiz geschrieben. Jetzt der Gründer der freien evangelischen Gemeinden ist Karl von Rott. Er wurde am 25. Oktober 1805 in Bern in einer Patrizierfamilie geboren. Wir dürfen nicht vergessen, früher war ja die Schweiz nicht demokratisch, sondern es gab so eine Elite von Familien, die haben den Kanton Bern regiert. Und zum Kanton Bern gehörte die ganze Waadt und auch der Kanton Aargau. Das könnt ihr übrigens noch immer beim Schloss Lenzburg sehen, da ist das Berner Wappen drauf. Das ist ganz interessant. Ja. Also, und die Patrizier haben über dieses ganze Gebiet regiert. Und weil auch die Waadt dazu gehörte, die war ja französischsprachig, war es selbstverständlich, dass die Patrizier zweisprachig waren. Die haben Französisch und Deutsch gesprochen. Und die wurden alle extra geschult, die gingen in Extraschulen, wo sie geschult wurden, und dann hatten sie gleich von Anfang an Französisch und Deutsch. Also die waren sehr gebildete Menschen. Jetzt war es so bei Karl von Rott, dass seine Mutter gestorben war, als er 13-jährig war. Und dann musste er in ein Erziehungsinstitut gehen, das heißt in ein Erziehungsheim, wo er zur Schule gehen konnte. Und dort hatte er gläubige Lehrer. Ganz besonders, das ist etwas ganz Besonderes, und hat sich als 13-jähriger Bub bekehrt. Und von da an ging er ganz klar den Weg mit Jesus. Als er etwa 19, 20-jährig war, kam er wieder zurück nach Bern, und nun hat er einfach die Karriere gemacht, die ein Patrizier machen musste. Er hat nämlich die juristischen Vorlesungen an der Universität Bern besucht, damit er später den Kanton Bern mitregieren konnte. Daneben hat er auch die Predigten von Jean-Louis Galland, der an der französischen Kirche in Bern gepredigt hat, besucht. Wie gesagt, er war zweisprachig, für ihn war Französisch kein Problem zu hören und auch Deutsch kein Problem. Was ihn dort sehr beeindruckte, da war ein Mann auf der Kanzel, der ging davon aus, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. Dass die Bibel wirklich das Wort von Gott an uns Menschen ist. Und zugleich, man stelle sich vor, in einer Landeskirche hat dieser Mann nach jeder Predigt aufgerufen, dass man sich bekehren soll. Also am Schluss der Predigt war ein Aufruf da, und dann hat er die Leute aufgefordert, sich für Jesus zu entscheiden. So dass schlussendlich dort in dieser französischen Kirche, übrigens könnt ihr die noch heute in Bern anschauen, die französische Kirche, gibt es immer noch, dass zuletzt fast alles nur noch Gläubige waren, weil er immer wieder zu einer Entscheidung für Jesus aufgerufen hat. Und jetzt kam plötzlich eine Frage über die, die da zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus. Nämlich die Frage nach dem rechten Gebrauch des Abendmahls. Sie haben nämlich Folgendes festgestellt. In den Landeskirchen wird das Abendmahl nicht richtig ausgeteilt. Nämlich das Abendmahl dürfen nur bekehrt und wiedergeborene Menschen nehmen. Und in der Landeskirche wird es Menschen gegeben, die ganz offensichtlich nicht bekehrt und wiedergeboren sind. Und deshalb haben sich diese Leute dann gefragt, wie ist das jetzt? Wir rufen auf zu einer Bekehrung und Wiedergeburt, Und auf der anderen Seite dürfen Menschen das Abendmahl nehmen, die in der Bibel nicht berechtigt sind zum Abendmahl nehmen. Karl von Rott, dürfen wir nicht vergessen, war nicht so sehr zunächst einmal Theologe, er war zunächst einmal Jurist, er hat Jura studiert. Und er war sehr exakt in seinem Denken, das werdet ihr sofort noch feststellen. Er war sehr exakt in seinem Denken. Und dann hat er noch besser die Bibel gelesen und hat Folgendes festgestellt. Wenn man die Bibel liest, gehören eigentlich zur Gemeinde Jesu nur bekehrt und wiedergeborene Menschen. Und in der Landeskirche haben wir einen Corpus permixtum. Das heißt, einige gehören, sind bekehrt und wiedergeborene und andere sind nicht bekehrt und wiedergeborene und gehören ebenso zur Kirche. Also die Gläubigen und die Ungläubigen sind gleich Kirchenmitglieder und das hat Karl von Rott sehr gestört. Dass Ungläubige, die weder bekehrt noch wiedergeboren sind, sagen können, wir gehören zur Gemeinde Jesu, wie die, welche bekehrt und wiedergeboren sind, sagen konnten, wir gehören zur Gemeinde Jesu. Und deshalb kam es bei ihm zu einem Bruch mit der Landeskirche. Er sagt, irgendwo stimmt da etwas nicht. Übrigens, das ist ganz interessant, das zu sehen, wie kirchengeschichtlich gesehen, wie Gott das geführt hat. Martin Luther hat entdeckt, dass man allein durch den Glauben gerettet wird und dass man gerecht wird allein durch den Glauben. Und das war sein Thema. Wunderbar. Dann kam der Pietismus. Und der Pietismus hat gelehrt, dass man nach der Gerechtfertigung noch eine Heiligung braucht. Also wir müssen wachsen im Glauben. Und jetzt sind wir bei der Erweckungsbewegung. Also Karl von Rott gehört zur Erweckungsbewegung. Und die Erweckungsbewegung hat ekklesiologische Fragen gestellt, nämlich Fragen nach der Gemeinde Jesu. Wer gehört zur Gemeinde? Das hat Martin Luther nie gemacht. Auch der Pietismus nicht. Das haben erste Leute der Erweckungsbewegung haben sich mit diesen Fragen beschäftigt. Ganz interessant. Also Kirchengeschichte ist schon furchtbar interessant, das sage ich euch. Wenn man das mal anschaut, welche Fragen in welcher Zeit immer wieder ganz aktuell waren und was hervorgehoben wird. Also jetzt geht es um die Frage, wer gehört eigentlich zur Gemeinde? Karl von Rott hat sich dann 1829 einer vom Staat unabhängigen Gemeinde, die in Bern war, die ebenfalls von Patriziern gegründet wurde, nämlich die Église de Dieu von Franz und Rudolf von Niederhäusern, dieser Gemeinde hat er sich angeschlossen. Jetzt war aber ein Problem. Zu der Zeit, als Karl von Rott das gemacht hatte, waren Staat und Kirche eine Einheit. Und wer sich einer Freikirche zuwandte, hat ein Verbrechen begangen. Und deshalb hat jetzt Karl von Rott ein Verbrechen begangen, dass er in eine nichtstaatliche anerkannte Gemeinde ging und er wurde in Bern in den Käfigturm geworfen. Also er kam ins Gefängnis. Wenn man sich das vorstellt, der Gründer der freien evangelischen Gemeinden war im Käfigturm in Bern. Könnt mal den Käfigturm, es gibt ja Zickglockenturm, dann gibt es den Käfigturm. Das könnt ihr noch heute anschauen, wo er im Gefängnis war. Also, dort war er im Gefängnis. Dann kam ein Seelsorger zu ihm und hat gesagt, Karl, du bist so ein begabter Mann, bist ein Patrizier, sehr gebildet, juristisch gebildet, tu doch nicht so dumm. Komm wieder in die Landeskirche. Dort kannst du auch tiefgläubig sein. Du brauchst doch Mist, du bist nicht so komisch. Karl von Rott hat gesagt, ich habe mich entschieden, ich gehe nicht mehr in die Landeskirche. Denn da sind nicht bekehrt und Wiedergeborene gehören da dazu. Da suche ich nichts mehr. Dann wurde er aus dem Kanton Bern verbannt. Stelle man sich vor. Über ihn wurde das Verbannungsurteil ausgesprochen. Er musste innerhalb von 48 Stunden den Kanton Bern verlassen. Und er ist dann schnell in eine Kutsche gestiegen und außerhalb des Kantons Bern, das war Genf. Also er ist dann mit der Kutsche so schnell wie möglich nach Genf gefahren. denn das gehörte nicht mehr zum Kanton Berngebiet. Und Genf hatte schon, typisch französisch, die sind ein bisschen uns voraus, uns Deutschschweizern, die hatten schon die Glaubens- und Gewissensfreiheit eingeführt als Kanton in der Zeit. Also er kam in einen Kanton, wo die Glaubens- und Gewissensfreiheit eingeführt war, wo man nicht gebunden war an die Landeskirche. Und jetzt stelle man sich vor, er kam genau in der Zeit nach Genf, als der Genfer Chevei blühte. Das heißt, eine Erweckungsbewegung, die sich auf Frankreich ausgedehnt hat, auf die ganze französische Schweiz, die bis auf die Missionsfelder, bis nach Indien sich ausgedehnt hat. Also eine Erweckung im Quadrat, kann man sagen. Und er kam genau in diese Zeit nach Genf. Also, schöner geht es gar nicht. Er ist dann bei César Malon, einem solchen großen Erweckungsprediger, war er dann zu Hause. Übrigens haben wir noch ein Lied von César Malon, Harre meine Seele, harre des Herrn, alles im Befehle hilft er doch so gern. Ja. Und es ist so, er hat auch andere Erweckungsprediger kennengelernt, Emile Guech, Ampeta und andere. Und er ging in die Gemeinde Buchstefuch. Ihr könnt noch heute in Genf auf den Platz Buchstefuch gehen und sehen, wo diese Gemeinde war, Buchstefuch. Das war eine vom Staat unabhängige Gemeinde. Jetzt muss ich euch sagen, die wurde 1817 gegründet und zwar von einem Mann aus Schottland. Also es kam extra ein Mann aus Schottland nach Genf und hat hier eine Freikirche gegründet. Das war schon ein weiter Weg. Und dieser Mann hieß Robert Haldein. Also wenn man meine Kirchengeschichte lernen will, also das ist ein ganz wichtiger Mann. Der hat nämlich in Schottland eine große Erweckung ausgelöst. Und als er diese Erweckung ausgelöst hat, hat er vor Gott gerungen und gesagt, ich möchte diese Erweckung auch auf das Festland bringen. Und dann ging er zuerst nach Paris und dort wurde er verjagt. Und dann kam er nach Genf. Und in Genf hat er etwas ganz Interessantes gemacht. Er hat den Römerbrief ausgelegt. Übrigens hat er das von einem Mann gelernt aus England, der hieß Spurgeon. Vielleicht habt ihr auch schon den Namen gehört. Also Spurgeon. Von Spurgeon hat er das gelernt, dass man einen Text sauber auslegt. Und dann hat er, Robert Haldein, hat er in Genf den Römerbrief ausgelegt. Und was geschah? Fast alle Studenten, die dort Theologie studierten, saßen bei ihm in seinen Veranstaltungen. Stellt euch mal vor, sämtliche Studenten saßen vor ihm. Und was geschah? Einer nach dem anderen hat sich bekehrt. Das ist der Genfer Chevei. Da waren so viele gebildete, gut gebildete Theologen, die alle bekehrt und wiedergeboren waren. Die haben sich alle bei Robert Haldein bekehrt. Also der schottische Mann, der wird einmal im Himmel glänzen, das sage ich euch. Was der ausgelöst hat in der Stadt Genf, dadurch, dass er den Römerbrief ausgelegt hat. Und zwar ganz gründlich, sehr hoch, vom Griechischen her, ganz schön, sorgfältig, so wie man es machen muss. Also, und die Studenten waren tief berührt von dem, was er gemacht hat. Und daraus ist diese Gemeinde Buchstefuch entstanden. Und stellt euch vor, und Karl von Rott durfte jetzt in diese Gemeinde gehen. Da um sich alles Theologen, wunderbar. Und da war noch ein Theologe in dieser Gemeinde. Und bei dem hat er nachher die Vorlesungen besucht. Er hat ihn dann geschult im theologischen Bereich. Er war ja juristisch geschult, und müssen sehen, war ein Jurist. Und jetzt da in Genf hat er Zeit gehabt und hat hier jetzt bei einem dieser Studenten hat er Vorlesungen besucht und hat sich tiefer in das Wort Gottes hineinführen lassen. Und dann hat er gefragt, wie ist denn diese Gemeinde überhaupt aufgebaut hier, die von Robert Haldein ins Leben gerufen wurde. Auch wieder hier, Robert Haldein hat gesagt, das, was eine Gemeinde trägt, was das Entscheidendste ist, ist das Wort Gottes. Und die Bibel ist das inspirierte, ewiggültige Wort Gottes. Es ist die Wahrheit. Ich werde sagen, das ist doch selbstverständlich. Damals war es aber so, dass genau in der Theologie von Schleiermacher herkommt und von anderen Größen, dass man gesagt hat, die Bibel enthält Wort Gottes, aber ist nicht Wort Gottes. Das ist ein Unterschied. Dass man muss suchen in der Bibel, es enthält irgendwo Wort Gottes, aber sie ist nicht Wort Gottes. Und jetzt kommen da Brüder und die sagen, die Bibel ist Wort Gottes. Und ich habe Angst heute für unsere Freikirchen, dass man beginnt zu sagen, die Bibel enthält Wort Gottes. Ich muss schon sagen, das wäre fürchterlich, wenn so machen wir alles kaputt nachher. Die Bibel ist Wort Gottes. Und ich kann diesen Brüdern, die das gebracht haben, wie Robert Haldane und anderen, nicht genug danken, aus Spurgeon, der das ja in England hineingesprochen hat. Und dann weiter haben er gesagt, gehörte zu dieser Gemeinde nur, wer bekehrt und wiedergeboren war. Also um Mitglied einer Gemeinde zu werden, musste man sich bekehren und eine Wiedergeburt erleben. Und das Abendmahl durften nur Gemeindeglieder nehmen, die in der Heiligung lebten. Es war damals schon ein bisschen noch kontrollieriger als heute. Also man wurde kontrolliert als Gemeindeglied, ob man wirklich in der Heiligung lebt. Wir sind hier in Genf, dürfen wir nicht vergessen. Calvin hat das immer gemacht, dass man Leute beobachtet hat, ob sie das Abendmahl nehmen dürfen oder nicht. Das geht auf Calvin zurück. Und in der Heiligung lebend, das war der Pastor, musste die Gemeindeglieder beobachten, leben sie wirklich in der Heiligung? Wenn sie das nicht gemacht haben, mussten sie vorsprechen. Also, und nur die, welche in der Heiligung lebten, die durften das Abendmahl nehmen. Und weiter war es so, dass eine Gemeindeleitung da war. Das muss man wieder sehen, das war unwahrscheinlich. Nicht der Pastor war der Oberste, sondern es war eine Leitung um den Pastor. Die haben gemeinsam die Gemeinde geleitet. Das war neu. Ihr müsst sehen, in der reformierten Kirche war der Pfarrer zu Oberst. Und jetzt plötzlich in der Freikirche war eine kollegiale Leitung da, die miteinander das wahrgenommen hat. Diese Gemeinde hat evangelistisch sehr viel bewirkt in Genf. Die haben auf den Straßen evangelisiert, haben Menschen eingeladen. Ihr müsst euch vorstellen, da waren vielleicht 400 bis 500 Leute im Gottesdienst. Und ständig hatten die Bekehrungen, ständig kamen neue Leute dazu. Eben Erweckung. Oh, ich wünschte mir das wieder mal. Dass wie eine Erweckung durch die Menschen, durch eine Bevölkerung hindurchgeht. Und weiter haben sie Missionare ausgesandt in den Kanton Neuenburg. Auch der hat eine Glaubens- und Gewissensfreiheit schon eingeführt. Und vor allem nach Frankreich. Einige sagen immer, Frankreich ist harter Boden. Zu der Zeit gab es in Frankreich riesige Gemeinden, bis fast 1000 Leute. Und das war unwahrscheinlich, wie Frankreich offen war für das Evangelium. Und sehr viele Missionare aus Genf gingen nach Frankreich. Ich hätte gerne, wenn jemand von euch ein bisschen gut Französisch könnte nicht jemand mal eine Geschichte schreiben über die Freikirchen in Frankreich? Denn das mit dem harten Boden, das kaufe ich euch gar nicht so recht ab. Weil damals war eine Erweckung in Frankreich. Ein Aufbruch, dass man nur staunen kann. Aber es gibt keine einzige Arbeit darüber. Und das macht mich manchmal traurig. Warum schreibt niemand diese Arbeit? Die sollte also noch geschrieben werden. Und dann weiter ist es so, dass Karl von Rott, als er im Blick, er hat dann das Studium abgeschlossen bei dem, der ihm hier geholfen hat, die theologische Ausbildung zu machen, wollte er ordiniert werden. Das war damals sehr wichtig, das können wir heute uns kaum mehr vorstellen. Die Ordination hat dann legitimiert, das Wort Gottes zu verkündigen. Heute segnet man einfach die Brüder ein, haben ein Studiumabschluss, machen ein Praktikum und dann segnet man sie ein und so. Früher war das anders. Man musste ordiniert sein. Und zwar von einem begabten und bekannten, von Gott gebrauchten Theologen, muss einem die Hände aufgelegt haben und ordiniert haben. Und jetzt hat Karl von Rott gesagt, wenn ich schon ordiniert werden will, gehe ich nach England. Er konnte auch gut Englisch, war kein Problem. Also, und Deshalb ist er dann zu Fuß von Genf nach London gegangen. Und jetzt in London war es unwahrscheinlich. Das war ja die Zeit der größten Erweckung, die England je gesehen hat. Und er lebte damals bei einem Dr. Cox. Er durfte bei ihm wohnen. Das war ein Pastor der Baptisten. Und jetzt kam etwas Neues in das Leben von Karl von Rutte. Er hat plötzlich gesehen, dass die Kindertaufe gar nicht richtig ist. Bis jetzt war das auch in den Freikirchen, Kindertaufe war normal. Und jetzt da beim Dr. Cox, der hat ihm das dann schon beigebracht und gezeigt, dass die Kindertaufe nicht biblisch ist und das gar nicht biblisch ist, dass man erst nach einer Bekehrung und Wiedergeburt getauft werden soll, dass die Taufe eigentlich eine Bestätigung einer Bekehrung und Wiedergeburt ist. Und unterdessen ist es so, dass in allen freien evangelischen Gemeinden das normal ist, dass man die Kinder nicht tauft, sondern dass man erst nach einer Bekehrung und Wiedergeburt getauft wird. Und ich hoffe, ihr seid alle getauft, ist klar. Also, das ist das, aber interessant, in den freien evangelischen Gemeinden wurde nie Druck auf die Taufe ausgeübt. Wir sind nicht Baptisten, wo man erst Mitglied wird, wenn man getauft wird. Sondern die Taufe ist einfach ein Gehorsamsschritt, der dazugehört. Und das ist hier ja noch heute genau gleich. Dann weiter hat er gesehen, die methodistische Bewegung, da war ja von John Wesley der Methodismus. Ich bin manchmal heute traurig über den Methodismus, weil er gemäßigt liberal geworden ist. Aber damals, von John Wesley herkommend, war der Methodismus ganz eine klar stehende freikirchliche Gemeinde. Und was ihn vor allem beeindruckt hat in London, war die Sonntagsschularbeit. Müsst ihr euch vorstellen, in den Landeskirchen gab es keine Sonntagsschule. Da wurden die Kinder, die mussten da in Bänken herumturnen oder weiß nicht, was sie genau gemacht haben. Aber jetzt sah er, während die Erwachsenen im Gottesdienst saßen, wurden die Kinder in der Sonntagsschule betreut und es wurde ihnen dem Alter entsprechend biblische Geschichten erzählt. Er kam aus dem Staunen nicht heraus. Hier Sonntagsschularbeit, das ist für uns selbstverständlich. Damals war das etwas ganz Modernes, dass man die Erwachsenen in den Gottesdienst schickt und die Kinder eben in der Sonntagsschule mit biblischen Geschichten an das Wort Gottes heranführt. Und was ihn auch besonders bewegt hat, wir müssen ja bedenken, damals war England eine Weltmacht. Die hatten sehr viele Kolonien. Indien gehörte dazu und viele andere Kolonien. Und fast ein Drittel der Welt gehörte damals England, dass man das weiß. Und jetzt von London aus wurden in all diese Kolonien Missionare ausgesandt. Das war unwahrscheinlich. Und das war die sogenannte London Mission Society. Und er kam dort an diese Veranstaltungen ging er, dann hörte er von Indien, was dort Gott genau tut, was in Afrika geschieht, in den Kolonien. Und er ist fast verjagt vor Freude. Was da alles auf der Welt geschieht, durch diese Erweckungsbewegung, die da ausgelöst wird. Übrigens, er selber hat später von Bern aus Missionare nach Indien ausgesandt mit der London Mission Society. Die mussten dann die Kurve machen über England und dann gingen sie mit der London Mission Society, gingen sie dann nach Indien. Von Bern aus Missionare nach Indien. Und er war tief bewegt, er hat gespürt, wir müssen die Welt erreichen mit dem Evangelium. Das hat er in England gespürt. Und dann hat er natürlich in London Spurgeon gesehen, das ist ja ganz klar. Also, das stellt euch vor, Spurgeon hat einen Saal gebaut, als er so ungefähr etwas über 20-jährig war, für 5.500 Gottesdienstbesucher. Der war immer überfüllt, solange er gepredigt hat. 5.500 Gottesdienstbesucher. Man könnte sagen, du junger Mann, 25-jährig, spinnst du, einen solchen Saal zu bauen? Und der war immer voll, wenn er gepredigt hat. Gott hat diesen Mann ganz, ganz besonders gebraucht. Und wenn man in London war, ging man selbstverständlich noch schnell zu Spurgeon, das ist klar. Und Nach diesem Englandaufenthalt wurde er von Dr. Cox dort in seiner Kapelle dann ordiniert. Dr. Cox hat ihm dann die Hände aufgelegt und hat ihn zugesprochen, dass er ab jetzt bevollmächtigt ist, das Evangelium zu verkündigen. Und dann ist er von England wieder zu Fuß nach Bern gegangen. Und wisst ihr, diese Leute hatten Zeit, ein bisschen zu verweilen irgendwo. Und dann ist er zu Daniel Wilhelm Krumacher gekommen. Und Gottfried Wilhelm Krumacher war ein Pastor, wenn der gepredigt hat, waren die Kirchen übervoll. Der hat etwa 3000 Zuhörer gehabt, wenn er gepredigt hat. Und hat ganz klar zu einer Bekehrung und Wiedergeburt aufgerufen. Und fast alle in seiner Kirche waren gläubig. Als das Karl von Roth sah, war er tief, tief berührt. Was da für gewaltige Erweckungsprediger waren. Übrigens war in Zürich damals Lavater, der weit über 1000 Leute hatte, immer in seinem Gottesdienst und auch zur Bekehrung und Wiedergeburt aufgerufen hat. Und hier war der Pastor Ganz auf dem Staufberg. Da hat man Leitern an die Fenster gestellt der Kirche, weil die Kirche die Leute nicht mehr fasste. Die Kirche war übervoll. Etwa 800 bis 1000 Leute waren jedes Mal im Gottesdienst. Da auf dem Staufberg, dort in der Kirche, können Sie immer noch anschauen. Das war in der Zeit unwahrscheinlich. Ich habe manchmal lange Zeit nach dieser Zeit. Wisst ihr, wo die Menschen hungrig sind nach dem Wort Gottes und wo sich Tausende von Menschen bekehren. Er kam dann schließlich nach Bern und er konnte wieder nach Bern kommen, weil im Jahr 1831 der Kanton Bern durch eine Volksabstimmung die Glaubens- und Gewissensfreiheit eingeführt hat. Deshalb wurde sein Verbannungsurteil aufgehoben und er konnte wieder nach Bern zurückkehren. Als er in Bern war, hat er gleich begonnen, eine freie evangelische Gemeinde aufzubauen. Und er hat diesen Namen erfunden. Freie, vom Staatsunabhängige, evangelisch, das ist auf der Bibel beruhend, Gemeinde und nicht Kirche. Ich habe Angst, dass wir heute das Wort Kirche falsch brauchen wieder. Kirche für alle und weiß nicht was alles, was wir heute sagen. Und Karl von Roth hat ein neues Wort eingeführt. Wir sind Gemeinde. So steht es in der Heiligen Schrift. Ekklesia. Wir sind nicht Kirche, wir sind Gemeinde. Freie evangelische Gemeinde. Und er hat gesagt, wir wollen Gemeinde Jesu sein, wo wieder ganz klar die Maßstäbe gelten. Und deshalb hat er folgende Grundordnungen eingeführt in seiner Gemeinde. Er hat gesagt, Grundlage ist das inspirierte Wort Gottes. Die Bibel ist Wort Gottes, sie enthält nicht Wort Gottes, sie ist Wort Gottes. Und nur bekehrt und wiedergeborene Menschen dürfen zur Gemeinde gehören. Und nur in der Heiligung lebende Menschen dürfen das Abendmahl nehmen. Und wer bekehrt und wiedergeboren ist, soll sich taufen lassen. Es gab ja genügend Brunnen in Bern und auch die Aare war nicht weit. Also so, dass man sagen konnte, also wer bekehrt und wiedergeboren ist, soll sich taufen lassen. Am Anfang hat er allein die Gemeinde geleitet, weil er das Anliegen wie allein trug und plötzlich hatte er Brüder in seiner Gemeinde, die ganz, ganz hohe Persönlichkeiten waren. Da war zum Beispiel der Jurist Bernhard Friedrich von Wattenwil, auch wieder aristokratisch gebildete Leute, die sehr gebildet waren. Und er hat mehrere dieser Brüder gehabt und dann hat er einen Ältestenrat gebildet. Er hat Älteste um sich geschart. Eben wieder eine kollegiale Gemeindeleitung. Nicht eine pastorale Gemeindeleitung, sondern eine kollegiale Gemeindeleitung. Das war ihm ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, wenn man eine pastorale Gemeindeleitung hat, kann plötzlich die Gemeinde wie abgleiten, weil sie auf eine Person ausgerichtet ist. Und er hat gesagt, das darf nicht sein. Es braucht eine Bruderschaft. Es braucht eine gemeinsame Leitung. Und es war weiter so, dass er gesagt hat, im Blick auf die Gemeinde. Das ganz entscheidend ist am Sonntagmorgen, dass es eine Sonntagsschule gibt. Nicht wie in der Landeskirche, wo die armen Kinder in die Bänke hineingequält werden, sondern dass die Kinder am Sonntagmorgen gehen die in eine Sonntagsschule. Und dort werden ihnen Geschichten erzählt. Er hatte etwa 150 Sonntagsschüler in seiner Gemeinde, während er im Gottesdienst war. Und dann hat er gesagt, auch das Singen in einer Gemeinde ist wichtig. Müsst ihr euch vorstellen, früher wurde georgelt und eigentlich wenig gesungen. Weil die Leute, ja, wer hat ihnen das Singen beigebracht? Und er hat gesagt, klare Gemeinden, die auf dem biblischen Fundament stehen, die sollen singen. Und deshalb hat er im Jahr 1834 ein Liederbuch herausgegeben, die sogenannte Zionsharfe. Übrigens, es ist so, dass die evangelisch taufgesinnten Gemeinden bis etwa vor 10 Jahren noch aus dieser Zionsharfe gesungen haben. Ganz interessant. Also 1834 hat er dieses Buch, die Zionsharfe, herausgegeben. Und dann hat er 1854 ein Liederbuch für die Sonntagsschule herausgegeben. Er hat gesagt, auch die Sonntagsschüler sollen singen, nicht nur die Erwachsenen. Und dort hat er wunderbare Kinderlieder zusammengetragen, vor allem aus England, dann übersetzt und so weiter. Ja, das ist, was der gearbeitet hat, dieser Mann, also kann man nur staunen. Und im Mittelpunkt seines Gemeindelebens war der Sonntagsgottesdienst etwa um 10 Uhr am Morgen, wie es heute ist, fast gleich. Und daneben eben die Sonntagsschule, dass die Sonntagsschule parallel war. Und es brauchte große Räume. Jetzt dieser Jurist Bernhard von Wattenwil war ein sehr vermögender Mann und hat der Gemeinde eine Kapelle gebaut auf dem heutigen Bundesplatz. Wurde leider nachher abgebrochen, als das Bundeshaus gebaut wurde. Aber dort war eine ganz große Kapelle mit etwa 500 Sitzplätzen und dann ganz großen Nebenräumen für Sonntagsschule und so weiter. Eine große Kapelle dort auf dem Bundesplatz. Heute ist sie an der Zeughausstraße. Aber dann weiter, am Donnerstagabend war immer Bibelstunde. Weil Karl von Lott hat gesagt, die einzelnen Leute in der Gemeinde müssen tiefer in das Wort Gottes hineingeführt werden. Es ist schon recht, dass man persönlich die Bibel liest, das stimmt top. Aber es braucht jemanden, der mich hineinführt in das göttliche Wort. Und weiter ist es so, wenn man das mal beachtet, älteste leitende Gemeinde, ein Pastor ist eingebettet in ein ganzes Team von Ältesten. Die Gemeinde soll singen, es gibt Schwerpunkte in deiner Gemeinde. Könnte man sagen, eine FEG sieht heute noch fast gleich aus wie damals. Es ist schon interessant, also es ist ja schon lange her, dass er das gesagt hat. Und dass heute das genau Älteste leiten eine Gemeinde, der Pastor ist eingebettet in ein Ältestenteam, man singt in einer Gemeinde, wir haben das jetzt auch gerade gemacht vorhin, und man wird weitergeführt im Glauben, in Bibelstunden, und die Predigt ist das Zentrum am Sonntagmorgen mit einer Kinderbetreuung, haben wir alles, ja, wie eh und je. Aber jetzt noch etwas. Er hat noch Folgendes gesagt. Eine Gemeinde muss offen sein für die Nöte anderer Menschen. Und deshalb hat er in der Stadt Bern immer, wenn es Herbst wurde, hat er allen armen Leuten in der Stadt Bern genügend Holz gebracht, dass sie im Winter heizen konnten, und genügend Kartoffeln, dass sie genügend zu essen hatten den ganzen Winter. Deshalb hieß diese Gemeinde in Bern Herdöpferligmein. Also, und die Stadtverwaltung, also der Stadtpräsident, kam extra ab und zu in die Gemeinde und hat gedankt, was diese Gemeinde für die armen Leute in der Stadt tut. Stelle man sich vor. Man hat ihnen auch Kleider gebracht, man hat ihnen geholfen. Unwahrscheinlich. Sie haben einen sozialdiakonischen Dienst wahrgenommen. Und noch etwas, Karl von Rott hat gesagt, wir müssen nicht erst bei den Erwachsenen anfangen mit dem Evangelium, wir müssen die Kinder erreichen. Und deshalb hat er eine Mädchenschule gegründet und eine Knabenschule gegründet in der Stadt Bern. Die Mädchenschule wurde von 150 Mädchen besucht und die Knabenschule ebenfalls von 150 Knaben. Wenn er in der Kapelle einen Gottesdienst hielt, für eben die Eltern und so, waren einmal 300 Kinder mal anwesend. Wisst ihr, ich war Lehrer. Unwahrscheinlich, wie man Kinder beeinflussen kann. Und wenn wir das alles dem Staat überlassen und wir kommen so ein bisschen parallel, ich hab den Eindruck, dass viele Kinder später den Weg nicht in die Gemeinde finden, weil sie zu wenig tief schon als Kinder ins Wort Gottes geführt werden. Und Karl von Rott hat gesagt, wir müssen von unten anfangen. Da müssen wir hin, bei den Kindern, damit sie das Evangelium hören und sich bekehren können. Ich habe mich auch als Bub bekehrt, zum Glück. Einige sagen immer, ja, Kinderbekehrungen. Also bei mir hat es gehalten bis heute. Also. Und Kinder können sich oft sehr tief und echt bekehren. Also ich habe mich sehr tief und echt bekehrt. Und jetzt sagte Karl von Rott, wir müssen unbedingt nicht nur jetzt in der Stadt eine Gemeinde haben, die diakonisch tätig ist, die Schulen hat, sondern wir müssen auch im ganzen Kanton Bern müssen wir Gemeinden gründen. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann das nicht alles. Ich bin ja nur ein Mann. Er hat noch einen zweiten Pastor dann angestellt, den Iselin, der ihm geholfen hat. Es waren dann zwei Pastoren, dann in Bern. Und dann hat er begonnen, begabte Brüder aus seiner Gemeinde zu schulen. Er hat geschaut, wer ist da begabt, wer kann das Wort Gottes gut verkündigen, hat sie die durften dann Bibelstunden halten. Er saß dann da und hörte, ob die die Lehrgabe haben. Und dann hat er diese Brüder, die die Lehrgabe hatten, hat er geschult. Eine Bibelschule hat er aufgebaut. Dort in der Kapelle hat er eine Bibelschule. Immer am Morgen war er Bibelschullehrer mit dem Iselin zusammen. Und so hat er eine ganze Elite von jungen Männern herangebildet. Und mit denen hat er dann neue Gemeinden gegründet. Der berühmteste von ihnen ist sicher Wilhelm Wild, der Vater von Martha Wild. Einige ältere Geschwister kennen noch Martha Wild von ihren Büchern her. Und dann Johannes Gerber, Jakob Baumann und so weiter. Und dann hat er die erste Gemeinde gegründet in Oberburg, 1834. Und von dort aus hatten dann wiederum Brüder aus dieser Gemeinde, die geschult wurden, Versammlungen stattgefunden in Ranflüe, im Goldbachgraben, im Dürrgraben, in Kernenried, in Sennhausen und in Langnau. Dürrgraben, das ist heute Gemeinde Sumiswald. Also dort wurden schon Versammlungen gehalten zur Zeit von Karl von Rott. Dann weiter hat er die Gemeinde in Thun gegründet. Und von Thun aus wurden Versammlungen gehalten in Oberhofen, Goldiwil, Beatenberg und Übeschi. Dann hat er die Gemeinde in Steffisburg gegründet. Und dann hat er Versammlungen gehabt in Homberg und Schwendibach. Dann hat er die Gemeinde in Münzingen gegründet. Also ich muss schon staunen. Und wisst ihr, er selber ist immer zuerst gegangen, alles zu Fuß. Was der Mann geleistet hat, also da kann man nur staunen. Und dann mit diesen Brüdern, die er geschult hat, hat er noch Evangelistenschule, also Bibelschule gehabt, oder? Und dann hat er dann die Leute eingesetzt und geschaut, wie sie ihre Arbeiten erfüllen und so weiter. Er hatte auch Beziehungen zu den anderen staatsunabhängigen Gemeinden in der Schweiz. Zum Beispiel hat er oft die Gemeinde in Genf wieder besucht, Gemeinde Buchstöffuch. Hat die Gemeinde im Wattland besucht, das waren jetzt mehrere Gemeinden, und die Gemeinden im Kanton Neuenburg, hat er eine Reise gemacht und hat all diese Gemeinden besucht und dort gepredigt. Und dann hat er zu Niklaus Bernoulli in Basel, der die Freie Evangelische Gemeinde dort gegründet hat, einen sehr guten Kontakt gehabt. Und zum Stefan Schlatter, der hat ja in St. Gallen die Gemeinde gegründet, zudem hat er auch einen guten Kontakt. Und der Stefan Schlatter hat dann Gemeinden gegründet in Herisau, Speicher, Teufen, im Rheintal und im Kanton Graubünden. Unwahrscheinlich, was diese Männer geleistet haben. Da kann man nur staunen. Und diese Gemeinden aus der deutschsprachigen Schweiz haben sich 1877 zusammengeschlossen zum Bund, der 1910 neu gegründet wurde und zu dem wir noch heute gehören. 1910 wurde also dieser Bund, zu dem wir gehören, gegründet. Jetzt war es so, Karl von Rott hatte auch nach Europa Beziehungen. Er hat nämlich eine Zeitschrift herausgegeben, die kam jeden Monat heraus, selber geschrieben, eine Zeitschrift. Der Christ hieß die. Und die hat eine riesige Verbreitung gefunden bis in die USA. Und unwahrscheinlich, wie dieser Mann einen Einfluss hatte. Und diese Zeitschrift ging auch nach Norwegen. Und dort hat Gustav Adolf Lammers diese Zeitschrift gelesen und wurde von den Gedanken von Karl von Roth derart berührt, dass er begann, in Norwegen freie evangelische Gemeinden aufzubauen. Also Karl von Roth war schuld, dass in Norwegen freie evangelische Gemeinden aufgebaut wurden. Und dieser Gustav Adolf Lammers kam 1858 extra nach Bern zu Karl von Roth und hat mit ihm alles besprochen und gefragt, wie soll ich in Norwegen genau Gemeinden gründen? Ich habe es bis jetzt so gemacht, Karl, kannst du mir noch bessere Ideen geben? Wie könnte ich das noch besser machen? Und dann war noch ein anderer Mann, der hieß Hermann Heinrich Grafe. Das ist der Gründer der freievangelischen Gemeinden in Deutschland. Der kam ebenfalls zu Karl von Roth und hat gesagt, Karl, wie soll ich in Deutschland freie evangelische Gemeinden gründen? Was meinst du? Auf was muss ich genau achten? Also der Karl von Roth, das ist unwahrscheinlich, der hat die Deutsche, den ganzen Deutschen Bund beeinflusst, die norwegischen Aufgaben, freien evangelischen Gemeinden beeinflusst, kann man nur staunen. Und dann hat er eins gesagt, wir müssen zusammenhalten als Freikirchen in Europa. Wir müssen miteinander, denn es gibt noch ganze Gebiete in Europa, die sind nicht erreicht. Das ist das ganze katholische Europa. Italien, Spanien und so weiter. Und dort haben wir ja überhaupt nichts. Wir haben nur erst in Frankreich ein bisschen etwas. Wir müssen uns zusammenschließen. Und dann hat er 1860 in Genf den Internationalen Bund der freien evangelischen Gemeinden, also europaweit, gegründet. Und da waren die Gemeinden vertreten aus Frankreich, aus Belgien, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Holland, aus Schlesien und Norwegen. Die waren da versammelt. Stellt euch mal vor, da die leitenden Leute, alle von diesen Bünden, waren da in Genf und haben gesagt, wir wollen zusammen Europa überrennen mit dem Gedanken der Freikirchen. Wir haben eine Botschaft, dass nur Bekehrte und Wiedergeborene zur Gemeinde gehören. Und wir wollen etwas bewegen in Europa. Wir wollen miteinander etwas bewegen. Als sie in Genf zusammen waren, die haben zusammen gebetet und gerungen dort in Genf und waren tief berührt. Und alles hat Karl von Roth auf die Beine gestellt. Und jetzt kam das total Überraschende. Am 26. Mai 1861 ist Karl von Roth gestorben. Ohne krank sein, ohne etwas, plötzlich am Morgen nicht mehr aufgestanden. Er hat sich überarbeitet. Also wenn man das ja alles hört, was er gemacht hat, kann man sich das ja vorstellen. Er war also nicht ganz 56-jährig, hat einfach zu viel gemacht. Und das war ein Riesenschlag für die ganze freikirchliche Bewegung. Weil hier die Zentralfigur plötzlich weg war. Der Mann, der gesagt hat, und wir wollen Europa überrennen mit dem Evangelium. Wir wollen unbedingt etwas bewegen. Ja, was ist zurückgeblieben von diesem lieben Karl von Roth? Was zurückgeblieben ist, ist ganz interessant, der Aufbau der Freikirchen, einer freien evangelischen Gemeinde. Nämlich das Älteste eine Gemeinde leiten und nicht der Pastor. Und dass der Pastor in ein Team eingebettet ist. Und dass diesen Ältesten Diakone unterstützend zur Seite stehen. Und dass nur Bekehrte und Wiedergeborene zu einer Gemeinde gehören. Und nur in der Heiligung lebende Gläubige das Abendmahl nehmen dürfen. Und dass die, welche bekehrt und wiedergeboren sind, sich taufen lassen sollen. Achtet mal, die oberste Instanz, die es gibt in einer Gemeinde, sind die Ältesten. Und wir haben kein Übergremium. Die Bundesleitung der freien evangelischen Gemeinden, die kann uns nichts hineinreden. Die Ältestensitzung ist das höchste Gremium, das es gibt. Und das Interessante ist bis heute geblieben. Und miteinander etwas bewegen wollen, das ist auch geblieben. Ich möchte nur sagen, vielleicht habt ihr die Kärtle hinten schon entdeckt, dass der Bund der Freien Evangelischen Gemeinden hier in der Schweiz ständig neue Gemeinden gründen will. Das ist typisch Karl von Rott. Also, und ich möchte euch sagen, jetzt gerade sind wir ja dran, eine Gemeinde zu gründen in Ilanz. Hans-Jörg und Margrit Sprenger, vielleicht habt ihr es auch schon gehört. Dann Leon Judith Dietschi, der hat ja hier das Praktikum gemacht, Fokus Basel, der in Kleinbasel eine Gemeinde aufbauen will. Oder dann Harry und Judith Beppelnar, die in Könitz eine Gemeinde aufbauen möchten. Und dann weiter die Aufbauarbeit in Willisau. Ich war jetzt gerade letzte Woche in Willisau. Ich muss schon sagen, das war ein Saal, etwa 50 Leute waren dort. Hat mich tief berührt. Hier wird eine Gemeinde aufgebaut in einem Gebiet, wo es noch nie eine Freikirche gab. Noch nie. Und ich bin so dankbar, dass genau das ist ja das, was Karl von Rott wollte, in Gebieten, wo es keine gibt, solche aufbauen. Oder ich denke hier jetzt an die anderen Kärtli, dass man in Österreich versucht, Gemeinden aufzubauen. Damals, habt ihr gehört, ja, Österreich wurde nicht einmal erwähnt, war katholisch. Und jetzt versucht man in Österreich Gemeinden aufzubauen. Dann in Italien, Reto Titli, kennt ihr ja auch. Also in Italien und versucht man Gemeinden aufzubauen. Dann eben Frankreich. Dort sollte man unbedingt einfach eine Arbeit schreiben, dass man dort, wo früher die Erweckung war, in Frankreich, dort sollte man Gemeinden bauen. Es könnte das Ururgroßeltern noch wissen, wie das damals war. Ich bin überzeugt, wenn man das schreiben würde, man könnte wie eine Erweckung auslösen in Frankreich. Und dann haben wir auch Leute, die in Polen arbeiten. Polen, katholischem Quadrat. Und jetzt dürfen wir dort Gemeinden haben. Wunderbar. Und das alles vom Bund der Freien Evangelischen Gemeinden hier aus, das ist typisch Karl von Rott. Dass wir etwas bewegen wollen im freikirchlichen Bereich. Was aber bei den Freikirchen ein bisschen ein Problem ist. Es ist so, dass wenig Autoritätspersönlichkeiten sein können in einer Freikirche und alle sehr gerne mitreden. Und deshalb sehr viele Spannungen sind in Freikirchen. Und das ist traurig. Wir sollten mehr füreinander beten. Ihr könnt in Freikirchen gehen, wo ihr wollt, ihr habt Spannungen. Einige sagen, sie schauen überhaupt nicht richtig, die Ältesten, und einige haben den Eindruck, doch, sie machen es doch recht und so weiter. Wir haben, in der Kirche ist das nicht so. Da hat man eine Autoritätsperson, der Pfarrer. Und in den Freikirchen reden alle mit und man hat immer Spannungen. Und da sollte man sich mal beugen darunter und sagen, wir wollen doch etwas bewegen und nicht immer Spannungen pflegen in unseren Gemeinden. Das ist ein Problem, das konnte Karl von Rott noch nicht so sehen, weil er Patrizier war. Also er war an sich eine Autoritätsperson, auch wenn er das nicht sein wollte, aber er war es an sich, weil er so eine Ausstrahlung hatte. Aber heute, dass man darüber wacht, dass wir in der Gemeinde miteinander etwas bewegen wollen. Gott möge uns helfen dabei. Amen. Ich bete. Herr Jesus, ich danke dir ganz herzlich für diese Idee von Karl von Rott. Ich kann einfach nur staunen. Staunen, dass du hier einen Mann, der ins Gefängnis ging wegen dieser Idee und der auch eine Verbannung auf sich nahm, dass du den derart gebraucht hast, dass bis heute das, was er aus der Bibel entdeckt hat, uns prägt. Nämlich, dass nur das Wort Gottes das Tragende ist in einer Gemeinde. Und dass letztlich nur bekehrt und Wiedergeborene zu einer Gemeinde gehören. Und dass nur in der Heiligung lebende Menschen das Abendmahl nehmen dürfen. Und dass die, welche bekehrt und wiedergeboren sind, sich taufen lassen sollen. Und dass ein Gremium eine Gemeinde leitet, nämlich Älteste mit den Pastoren zusammen. Wir können nur staunen. Und dass man versucht hat, wirklich biblische Gemeinde zu bauen und etwas zu bewegen in unserem Land. Und ich danke dir auch für den Bund der heutigen Freien Evangelischen Gemeinden, für alles, was gegenwärtig geschieht in unserem Land an Gemeindegründungen, aber auch in Österreich, in Frankreich und auch in Polen, in Italien, vielen, vielen Dank, dass wir miteinander etwas bewegen. Aber eines bitte ich, Herr Jesus, schenk, dass in unseren Freikirchen diese Spannungen aufhören, dass wir noch vermehrt am gleichen Strick ziehen. Bitte, bitte, Jesus, hilf du. Amen.